öğrendirsin filanı. Diye öğrendirsin filanı. Evet. Çok.
Halleluya.
En kişmalı en ufya. Çok. Der Mensch auch. Der Mensch ohne Gott. Ja. Also, dass der Leib zu Staub wird, ins Grab sinkt, wissen wir. Und das gilt ja auch sogar, was den Leib betrifft, genau für den gläubigen Menschen, nicht? Der Leib des gläubigen Menschen sinkt genauso ins Grab, nicht? Wie der Leib des Ungläubigen. Nach außen, nicht? Was Gott da schon für Auferstehungskräfte da hinein verborgen hat, das ist natürlich wieder eine andere Frage, und aber nach außen genau gleich. Römer 8, Vers 10 lesen wir, für den Gläubigen gilt, so ist der Leib zwar noch tot um der Sünde willen, der Geist aber des Gläubigen ist lebendig um der Gerechtigkeit Gottes willen. Während der Geist des ungläubigen Menschen ist nur noch ein glimmender Docht. Er war schöpfungsmäßig, der Geist des Menschen, eine Leuchte des Herrn, alle Dinge erforschen zu können. So lesen wir ja in Römer 8 jetzt für uns, der Geist, der uns gegeben ist, der Heilige, ne? Erforscht alle Dinge. Ne? Dem Adam war gegeben, sich selber so vollkommen erforschen zu können, nicht? Der Geist. Aber durch den Fall, den Ungehorsam gegen Gott, die Lösung von Gott, ist sein Geist, ja, diese Leuchte, naja, wenn der Strom langsam abgeschaltet würde, nicht? Oder der Zustrom, doch, dann würde da noch ein glimmender Docht zuletzt leuchten. Und der Elektriker könnte den glimmenden Docht so lange am Glimmen halten, als er wollte, nicht? Mit einem ganzen bisschen Restchen von Stromzufuhr, nicht? So. Und so ist es mit dem Geist des ungläubigen Menschen. Der ist nur noch ein glimmender Docht, und wenn ein ungläubiger Mensch stirbt, ja, dann kommt sein Leib ins Grab, seine Seele kommt in den Scheol, ins Totenreich, und bleibt da. Aber sein Geist, der glimmende Docht, kehrt zurück zu Gott. Aber jetzt in welchem Zustand? In unbewusstem Zustand. Der kann nichts mehr erforschen und nichts mehr. Der muss froh sein, dass er als glimmender Docht nicht wie ein Christbaumkerzen in den letzten Zügen jetzt nicht nur ganz auslöscht. Der Geist des gläubigen Menschen, aber der ist jetzt lebendig gemacht. Und jetzt kommt die Stelle Bezug auf den Geist des gläubigen Menschen. Zwei Stellen. Ja, ich glaube, schlagen wir mal auf 1. Korinther 12, 22. Aha. Ah ja, das ist noch eine kleine Zwischenfeststellung. 1. Korinther 12, 22. Das Haupt kann nicht zu den Füßen sprechen, ich bedarf euer nicht, sondern vielmehr die Glieder des Leibes, des Christus, und bei uns, die schwächer zu sein scheinen, gerade die sind notwendig. Und die uns nicht, und die uns die Unehrbaren des Leibes zu sein dünken, diese umgeben wir mit reichlicher Ehre. Und unsere nicht anständigen, sagen wir doch gerade unanständigen Glieder, haben desto reichlichere Wohlanständigkeit. Unsere Wohlanständigkeit, Anständigen aber bedürfen es nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt, indem er dem Mangelhafteren reichlichere Ehre gegeben hat. Also, wieder einmal Wege, eine Art und Weise unseres Gottes, wie er noch bei vielen Frommen vergeblich danach sucht. Unehrenhafte Glieder in der Gemeinde Jesu, die werden meistens verachtet. Und die Schwachen auch. Und die Unanständigen sowieso. Ja. Und was macht Gott? Genau das Gegenteil. Genau das Gegenteil. Ob es uns passt oder nicht. Also, und jetzt, warum das? Jetzt lesen wir 1. Korinther 15, 35. Es wird aber jemand sagen, wie werden die Toten auferweckt und mit was für einem Leibe kommen sie? Ja, das ist ja unsere Frage. Du Tor. Jetzt war ich froh, dass eigentlich einmal einer so klar die Frage stellt. Ne? Kaum hat das ausgesprochen, hat der eine auf dem Mund. Ne? Du Tor, Tor, was du sähst schon als Mensch, wird ja nicht lebendig, es sterbe denn. Und was du sähst ja nicht den Leib, der werden soll, sondern ein nacktes Korn. Also ein Menschenleib, ein nacktes Korn. Und biologisch ja auch, das meint Paulus. Es sei von Weizen oder von einem anderen Samen. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er gewollt hat. Und einem jeglichen der Samen seinen eigenen Leib. Nicht alles Fleisch ist dasselbe Fleisch und so weiter. Und dann kommt Mitte Vers 40, aber eine andere ist die Herrlichkeit der himmlischen, eine andere die der irdischen. Eine andere der Sonne, eine andere des Mondes, eine andere Herrlichkeit der Sterne. Es unterscheidet sich Stern an Stern von an Herrlichkeit. Also ist auch die Auferstehung der Toten. Und jetzt, was heißt das mit dem nackten Korn? Ich nehme immer das Bild einer Saatkartoffel, da ist es am deutlichsten. Ich begrabe die als nacktes Korn. Das ist nun mal so groß. Begrabe ich die in die Erde und überlasse das dem Schoß der Erde. Jetzt ist aber da drin ein Lebenskeil. Was geschieht jetzt? Jetzt das in die Erde gelegte nackte Saatgut, sagen wir mal, das löst sich auf, das geht zugrunde, das erstirbt, verfault. Gleichzeitig aber geschieht was? Das darin vorhandene, der darin vorhandene Lebenskeil treibt erst jetzt Würzelchen, und zwar nach unten, vorerst sogar in die verfluchte Erde, heute noch. Treibt kein Blättchen nach oben. Und jetzt kommt das Wunderbare. Wenn Paulus schreibt, wir wissen, dass je mehr der äußere Mensch zerfällt, also jetzt die Saatkartoffel zerfällt, umso mehr wird das, der innere neue Mensch, den Gott samenmäßig mitten in den Alten hineingelegt hat, unsichtbar. Kommt der zum Leben, zum Wachstum. Von Licht zu Licht, von Tag zu Tag wird er erneuert. Je mehr der Äußere zerfällt. So. Was geschieht jetzt? Bei der Saatkartoffel. Die Stoffe der Saatkartoffel selbst, die jetzt ganz völlig aufgelöst sind, die werden von den Würzelchen des Neuen aufgesaugt und mit aufgebaut in das Neue, das jetzt kommt, das jetzt dann grünt und blüht und Frucht bringt. Ne? Ja. Also, das Vergängliche, der sterbliche Leib, ne, wird aufgelöst bei uns. So. Aber die jetzt göttlich gegebene, der göttlich gegebene Keim und der Same, den Gott in unsere Herzen gelegt hat, wie heißt der? Er hat einen Namen. Der Same aber ist Christus. Christus in euch. Ja. Nicht zu sehen, nicht zu finden. aber er ist da. Als unsichtbarer Gottes Same für einen ganzen neuen Menschen namens Arthur Moore oder Erin Gogel, wie wir heißen. Und der gedeiht umso prächtiger, als er äußert zerfällt. Da ist aber ja nur was beteiligt? Die Leiblichkeit. Es handelt sich ja, mit was für einem Leibe kommen wir wieder. Was mit der Seele geschieht, wird da gar nicht berührt, mit dem Geist. Das haben wir schon angefangen zu sehen. Also, verstehen wir jetzt, um göttliche Antworten zu bekommen auf diese heikle, aber lebenswichtige Frage, müssen wir unterscheiden. Willst du Antwort, was ist mit einem ungläubigen Menschen, jetzt, nach Golgatha? Oder was war mit denen, die vor Christus lebten, als Ungläubige? Was war, jetzt kommt noch weiter, mit gesetzestreuen gläubigen Juden, was ist dort? Aber jetzt besonders, was geschieht mit Menschen, die jetzt in lebendigem Glauben an Jesus Christus stehen? Und das ist ja jetzt unsere Frage. Das heißt, der Leib kommt auch ins Grab, der Geist kehrt jetzt auch zurück, ja, wenn der Geist der Ungläubigen schon zurückkehrt zu Gott, aber dort ist unbewusst, ne? Beim Ungläubigen. Unser Geist ist lebendig gemacht. Und jetzt kommt die wichtige Feststellung, ja. Auf alle Fälle gehört dazu, Philipper 3, Vers 20, Epheser, Philipper 3, Vers 20. Aha. Hört diese wunderbare Aussage für Gläubige. Denn unser Bürgertum ist in den Himmeln. Also, während denn wir da unten noch zelten. Von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichförmigkeit mit seinem Leibe der Herrlichkeit. Ja. Wer von uns kann das glauben? Ein bisschen schon, ne? Ja, wir wollen das im Glauben fassen und danken dafür. Aber was das heißt, haben wir noch gar nicht ernst genommen. Ja, sonst könnten wir, wenn wir das so nehmen, wie es von Gott gemeint ist, dann könnten wir keinen Augenblick mehr traurig sein. Oder missmutig oder das etwas. Ja, wow. Wer weiß, wie bald das der Fall sein wird. Dass unser Leib der Niedrigkeit gleichförmig sein wird dem Leibe seiner Herrlichkeit.
Ja.
1. Korinther 15, wenn wir da aufschlagen, jawohl. Ja, und 35, wenn wir zuerst. Oder haben wir das schon gelesen? Ja, 15, ja. 1. Korinther 15, also immer noch Auferstehungskapitel. Welche Vers meinst du? 4 und 15. Ja. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und diese Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in Sieg, wo ist, o Tod, dein Stachel, wo ist, o Tod, dein Sieg, der Stachel des Todes, aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde, aber ist das Gesetz, haben wir das auch schon mal zur Kenntnis genommen, die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Die Forderungen des Gesetzes wecken die in unserem Fleisch schlummernden Sündenanlagen. Und das ist eine ganz bewusste Funktion des Gesetzes, warum Gott es genehmigt hat. So, und jetzt suche ich die Stelle, die ich in Bezug auf den Geist des Menschen, ich weiß, wo ich suchen muss, links unter oder rechts oben, Ja, muss ich lachen. Also, selbstverständlich, 1. Korinther 2. Den großen Auftakt dürfen wir jetzt gar nicht berücksichtigen. Sondern lesen nur noch konsequenterweise von Vers 11 an. Aber von Vers 10. Diese unglaublichen Dinge vorher, aber hat Gott uns geoffenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Und jetzt, denn wer von den Menschen weiß, das heißt, was, welcher Teil des Menschen, so ist es zu lesen, welcher Teil des Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur, was, welcher Teil? Nur der Geist des Menschen weiß. Und erinnert mich noch, ich sagte euch, da kommt der Verstand nicht mit, sondern der Geist des Menschen ist etwas anderes als der Verstand. Der Verstand ist abhängig von den Funktionen des Gehirns und des ganzen Körpers. Der Geist aber vollständig unabhängig. Ihr könnt die Stelle dann doch lesen, aber hier. Denn was im Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist. Also weiß auch niemand, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist. Ja. Auf dass wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Aha, aha. Unterschied zwischen dem wesenhafter Unterschied zwischen dem ungläubigen Menschen und dem Gläubigen besteht beim Geist vorerst. Der Geist des gläubigen Menschen ist von dem Moment an, da er Christus erkennen durfte, lebendig gemacht. Und der weiß jetzt nicht nur, was im Menschen ist, sondern der weiß jetzt noch wachstümlich, was in Gott ist. So, jetzt stirbt ein gläubiger Mensch, dessen Geist lebendig gemacht ist und nicht nur weiß, was im Menschen ist, sondern auch, was in Gott ist. Und dieser Geist, der lebendig gemacht ist, kehrt jetzt zurück zu Gott. Naja, jetzt ist er auch endlich nicht mehr belastet mit dem Fleischesleib. Jetzt ist dieser lebendig gemachte Geist eines gläubigen Menschen frei. Und kehrt jetzt völlig bewusst zurück zu Gott. Es gilt auch da noch erst recht, der ihn gegeben hat. Ne? Gott hat ja dem Adam den Geist gegeben, einmal als Mensch so zu leben zu können. Gott, der ihn gegeben hat beim Ungläubigen, kehrt er zurück als klingender Dorf beim Ungläubigen. Und jetzt als lebendig gemachter Geist kehrt der Geist des gläubigen Menschen zurück zu Gott, der ihn auch gegeben, geschenkt hat. So. Und weiß um alle Dinge. So. Und forscht weiter, forscht noch in den Tiefen Gottes. Den Tiefen der Liebe Gottes. Unbeschwert vom Fleischesleib der Sünde und so weiter. Verstehen wir jetzt den Paulus? Jetzt kommt noch etwas. Ein Wort, das dazu kommt, finde ich auch gleich. Dann ist halt den zweiten. Aha. Ja, 2. Korinther 5, 1. Verse. Weil wir in Vers 16 vom 4. Kapitel, gerade das Wort, das ich erwähnt habe, vor uns haben, lesen wir es noch. 16, Kapitel 4. Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, zerstört wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Und jetzt noch einmal, der ungläubige Mensch, der hat noch gar keinen inneren neuen Menschen. Hat man gar nicht. Ja, bitte. Hat ein gläubiger Mensch einen Vorzug gegenüber dem Ungläubigen? Darf er sich dann gefallen lassen, dass Gott ihn noch schwerere Wege führt als einen ungläubigen Menschen? Ja, weil es so ist. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Drangsal bewirkt uns ein über die Maßen überschwängliches, ewiges Gewicht an Herrlichkeit, indem wir nicht das anschauen, was man sieht. Wer von uns schaut nicht mehr das an, was er sieht? Wer von uns? Das heißt nicht etwa, dass wir uns den Schaffhauser Spruch am Stadtdörchen dort am Obertau nicht mehr merken dürfen, lappet der Tau genug, nicht wahr? Ja. Ja, das gilt schon, aber in Bezug auf unsere Glaubensstellung sehen wir nur noch auf das Unsichtbare, auf den Unsichtbaren hinwegblicken, von allem auf ihn hin, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und der Glaube ist ein Bloßlegen der Natur der Vorgänge und der Dinge, die man nicht sieht. Und die Welt sagt, ich glaube nur, was ich sehe, nicht? Also fertige Torheit. Der Glaube, den Gott erst als Glauben anerkennt, beginnt dort, wo nichts mehr zu sehen ist. Und die Hoffnung, die Gott schenkt, beginnt dort, wo nichts mehr zu hoffen ist. Menschlicherweise, so ist es. Und die Liebe Gottes, die glaubt alles und hofft alles. Und kann deshalb jede Hoffnung der Liebe Gottes kann nicht zu Schanden werden lassen. So, und jetzt Kapitel 5, Vers 1. Denn wir wissen, dass wenn unser irdisches Haus, die Hütte hier, zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben, nämlich aus Gott haben. Ein Haus nicht mit Händen gemacht, und das ist nicht gemeint mit Menschenhänden, sondern was nicht von dieser Schöpfung ist, was schon zur neuen, bleibenden Schöpfung gehört. Das lesen wir in Hebräer 9. Christus ging ein durch die Himmel gefahren, über alle Himmel hinaus, in ein Heiligtum, das nicht mit Händen gemacht ist, das heißt, das nicht von dieser Schöpfung ist. Denn die ganze Schöpfung ist ein Werk der Hände Gottes, nicht? Wir aber sind aus Gott gezeugt und aus Gott geboren. Wir sind nicht nur das Werk seiner Hände, wie ein ein Bildhauer, eine Menschenstatue als Werk seiner Hände erstellt. Ist das auch ein Mensch nachher? Nein, wir sind aus Gott gezeugt. Haben wir ein Haus? Erstens, nicht mit Händen gemacht, das heißt in den Himmel, dann sind das die Originalhimmel, nicht die vergehen werden. Denn in diesem freilich seufzen wir, uns sehnend, mit unserer Behausung, die aus dem Himmel ist, überkleidet zu werden. So werden wir anders, wenn wir auch bekleidet sind, nicht nackt erfunden werden. Denn wir werden freilich, die in der Hütte sind, seufzen, beschwert, wiewohl wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten. Das heißt, dass wir nicht, wie die meisten, sterben müssen, dieser Hütte entkleidet werden, sondern dass wir zur Entrückung kommen möchten. Da sind wir ja so, wie wir jetzt da sind, es angenommen, die Posaune würde erschallen und dann wären wir in einem Augenblick, wäre die Hütte verwandelt in die Gleichgestalt der Herrlichkeit seines Leibes, als Glieder an seinem Leibe. So. Und dann werden wir nicht entkleidet, sondern direkt überkleidet. So. Das heißt jetzt wieder dem Leibe nach, da ist die Rede von der Hütte und dann haben wir nicht nur eine Hütte, sondern ein Haus, welches göttlicher Natur ist, gar nicht in dieser Schöpfung Platz hat und nicht eine Herrlichkeit hat von dieser vergänglichen Schöpfung. So gewaltig sind die Dinge in Bezug auf die Stunde des Sterbens eines gläubigen Menschen. Noch abschließend, was ist mit der Seele? Das ist nun so. Wenn wir durch den Geist, der uns gegeben ist, die Gegebenheiten unserer Seele, denn solange unser Geist nur noch ein glimmender Docht war, konnte er, was seine Aufgabe war, Seele und Leib führen, der Geist, gottgemäß. Jetzt ist der Geist nicht mehr da, nur noch glimmender Docht. Jetzt muss zwangsläufig die nächst übrig bleibende Instanz, die Seele, die Führung übernehmen. Und dazu ist sie nicht geschaffen. Also kann der Mensch, der unwiedergeborene Mensch, der ungläubige Mensch, der kann nur Fehlentscheidungen treffen. Auch wenn er es noch so gut meint. Weil ihm der Geist fehlt. Denn wer den Geist Christi nicht hat, da gilt nicht nur, der ist nicht sein, also ein Glied an seinem Leib, sondern der Mensch, der den Geist nicht hat, nimmt nichts wahr, was Dinge des Geistes sind. Ne? Das griechische Wort heißt der seelische Mensch, ja, bei dem Menschen, wo die Seele disponiert, ne? Weil der Geist nicht da ist. Ne? Der seelische Mensch ohne Geist nimmt nicht wahr, was des Geistes Gottes ist. Der kann also die Bibel ständig lesen, von hinten bis vorne, versteht nichts, ärgert sich je länger noch mehr daran. Erst durch den Geist, der die Schrift Gottes gegeben hat, ist es möglich, diese Schrift Gottes, das schade, aber es war nicht mehr lang. Jetzt besteht für uns die Möglichkeit, durch die Fähigkeiten des Geistes Gottes, der unseren Geist lebendig gemacht hat, kann jetzt unser Geist in Verbindung mit dem Geiste Gottes unserer Seele wieder Impulse geben, die unsere Seele so belebt, dass sie jetzt wieder ihre göttlichen Funktionen ausüben kann. Ne? Weil sie jetzt vom Geist die Kräfte bekommt, die ihr fehlen, wenn der Geist nicht ihr die Kräfte geben kann. Also, wenn wir jetzt dem Geiste Gottes so Raum geben, dass auch die Bedürfnisse unserer Seele vom Geiste geleitet werden können und dass wir dem Geiste Gottes so einfach Raum geben, dann wird unsere Seele auch so belebt, mehr und mehr, dass sie direkt zur Mitarbeiterin des Geistes wird in Bezug auf das Evangelium Gottes, in Bezug auf göttliche Aufgaben. Und das lesen wir noch. Philipper 1. Philipper 1 lesen wir Vers 26 und 27. Auf dass euer Rühmen in Christo Jesu meinetwegen überströme durch meine Wiederkunft zu euch. Wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus, auf das Wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus, auf das, sei es, dass ich komme und euch sehe, oder abwesend bin, ich von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geiste, und jetzt, indem ihr mit einer Seele mitkämpft mit dem Glauben des Evangeliums. Das heißt sogar, ich kann im Geiste nur dann wirklich feststehen, wenn was geschieht, indem meine Seele als Mitarbeiterin meines Geistes wunderbar den Geist ergänzt. Der Geist gibt meiner Seele die Kräfte, Impulse, die die Seele vorher nicht hatte. Und so kann sie jetzt Gott wohlgefällige Dinge ausüben, die der Geist nicht kann, die dem Geist nicht gegeben sind. Und die Seele kann die Dinge nicht aufführen, die dem Leib gegeben sind. Und deshalb ist der Gottesmensch erst dann voll handlungsfähig geworden, wenn auch sein Leib durch Auferstehung mit Seele und Leib vollkommen zusammengefügt ist. So. Und was das jetzt praktisch bedeutet, und damit schließen wir, das ist so wunderbar, dass ihr feststeht, in einem Geist, einem ist betont, in einem Geist. Die Einheit des Geistes festhalten in Liebe, wenn wir auch verschiedene Meinungen haben, aber die Einheit des Geistes Gottes, der uns geschenkt ist. Sie waren ein Herz, da ist der Geist drin, der Heilige Geist ist ausgegossen in unser Herzen, und eine Seele. Wunderbar. Wenn das bei uns der Fall ist, dann hat der Heilige Geist Freude, und der himmlische Vater hat Freude, und der Herr Jesus hat Freude, und wir auch. So. Was ist geschieht dann? Philippa, Kolosser. Letztes Kapitel, zweitletztes Kapitel Kolosser. Zwei Verse, sogar Kapitel 3, Vers 17 und dann noch Vers 23. Und alles, was immer ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus, danksagend Gott dem Vater durch ihn. Was? Alles, was immer ihr tut. Hat der Geist Gottes uns ja einen Freibrief gegeben. Ne? Wir dürfen ja also tun, was immer wir wollen. Ne? Nur sollen wir es tun, wie? Alles, was immer ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus. Danksagen Gott dem Vater durch ihn. Ja, bitte. Gibt es etliche Dinge, die wir im Namen Jesu Christi tun dürfen, indem wir dem Vater dafür Dank sagen? Gibt es da viele Dinge? Aha. Also welche Dinge kommen hier nicht in Frage, die wir nicht im Namen Jesu tun können und dem Vater nicht Dank sagen können, so ohne weiteres dafür. Ne? Aha. Aber es sind ja wirklich unzählige Dinge, an denen Gott Freude hat. Und der Heilige Geist auch. Und da dürfen wir wählen, als zur Freiheit berufene Söhne Gottes. Was immer, jetzt gilt, was immer ihr tut, ne? Im Namen Jesu, dem Vater Dank sagen. Was immer ihr tut, bitte. Also ich darf wählen, soll ich jetzt den Krankenbesuch machen? Oder soll ich jetzt still die Bibel lesen? Oder soll ich jetzt schon ein liebliches Musikstück hören? Oder soll ich jetzt beten? Oder soll ich einen Spaziergang machen? Ja. Darf ich tun, was ich will? Im Namen Jesu? Ja. Ohne zweifelnde Überlegung. Bitte. Anstatt das zu tun, was ich jetzt bezeugt habe. Quälen wir uns stundenlang? Bitte, wer hat das noch nie gemacht? Ist jetzt das der Wille Gottes? Oder ist das der Wille Gottes? Oder ist das der Wille Gottes? Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Also geschieht gar nichts, nicht wahr? Das sind zweifelnde Überlegungen, ganz fromme, ne? Ganz fromme und ganz vollständig daneben. Vollständig nicht nach dem Geist. Bitte, jetzt Vers 23. Was irgend ihr tut, jetzt bitte nicht arbeitet von Herzen, das ist auch nicht schlecht, aber wir sind jetzt daran, Christen, indem ihr mit einer Seele mitkämpft am Evangelium des Christus. So. Da steht nämlich im Griechen, was irgend ihr tut, arbeitet aus der Seele als dem Herrn und nicht den Menschen. So. Arbeitet aus der Seele, aber bitte erst wann? Wenn eure Seele durch den Geist belebt ist und jetzt Funktionen ausüben kann, die dem Geiste entsprechen. Und jetzt haben wir gerade den 1. Thessalonicher vor uns und damit schließen wir. Thessalonicher 2. Nur einige Verse. Vers 7. Sondern wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine nährende Frau ihre eigenen Kinder pflegt, als Säuglinge pflegt. So. Diese Funktion ist nun nicht Funktion des Geistes, sondern der Seele. Weiter. Also, da wir ein sehnliches Verlangen nach euch haben, wieder Funktion der Seele, ein sehnliches Verlangen nach euch haben, gefiel es uns wohl, euch nicht allein das Evangelium Gottes, sondern auch unsere eigenen Seelen euch mitzuteilen. Nicht unser eigenes Leben. Das ist wieder sachlich. Ne? Ist auch schön. Aber wie geht das? Ne? Gefiel es uns wohl, auch unsere eigenen Seelen euch mitzuteilen? Weil ihr uns lieb geworden wart. Und noch Vers 17. Wir aber, Brüder, da wir für kurze Zeit von euch verwaist waren, dem Angesicht nicht dem Herzen nach, haben uns umso mehr befleißigt, euer Angesicht zu sehen, mit großem Verlangen. Mit großem Verlangen. Das sind die Bedürfnisse der Seele. Mit großem Verlangen und ich schließe mit dem Hinweis, das hat sich weiter so ausgewirkt, dass Paulus noch schreiben kann, ich weiß es nur nicht wo, aber ihr kennt das Wort auch schon lange, diese meine Hände, schreibt er, haben nicht nur für mich und meine Mitarbeiter Tag und Nacht gearbeitet am Webstuhl. So. Sondern wir haben jeden Einzelnen von euch mit Tränen ermahnt, Tag und Nacht. Das sind jetzt Kräfte der Seele eines Menschen, nicht, der vom Geiste Gottes belebt ist. Und ein Mensch, der den Geist nicht hat, der kann ja nicht verstehen, was die Dinge des Geistes sind. Den muss ich durch den Geist, der meiner Seele gegeben ist, mit den Kräften meiner Seele begegnen, mit Tränen in den Augen, wenn der merkt, oh, der versteht mich, der hat ein Verständnis für mich, und so weiter. Ja, so. Aha. Und jetzt die Praxis. Wenn nun ein gläubiger Mensch stirbt, das ist mein letztes Wort, dann kehrt nicht nur der Geist bewusst lebendig gemacht zu Gott zurück, sondern auch seine schon lebendig, es heißt ins Leben gezeugte Seele auch noch so. Nur der Leib, der schläft, er sprach vom Schlafe des Todes, betrifft nur den Leib, denn es heißt, nach der Auferstehung Jesu gingen viele Leiber der entschlafenen Heiligen aus ihren Gräbern. Auferstehung hat es nur zu tun mit dem Leib. Der steht da. So. Also, so wunderbar sind dies die Gegebenheiten, wenn ein gläubiger Mensch stirbt. Sein Leib muss noch warten bis zur Entrückung. Geist und Seele sind in der Herrlichkeit beim Herrn. So, soweit für heute Abend.
Erbarme habe ich hier auf Erden.